Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
DAX, 12.000 Punkte, kämpft mit der 12.000. Das kennen wir doch irgendwoher, da waren wir schon ein paar Mal. Ein Börsenhändler vom Frankfurter Parkett hat mir heute Morgen gesagt, netto ist nicht allzu viel passiert. Und dennoch ist ja jede Menge passiert zwischen dem letzten Mal 12.000 und diesmal 12.000. Herr Linka, wie schätzen Sie gerade die Lage ein?
Ja, guten Morgen, Herr Leben. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, 12.000 hatten wir. Wir hatten auch schon 13.6. Es ist richtig, das ist viel passiert, das ist nichts passiert. Das haben Sie wunderschön gesagt. Ich will trotzdem nochmal, ohne die Zuhörer zu langweilen, darüber diskutieren, dass wir letzten Herbst einen Absturz hatten, der völlig irrational gewesen ist und der eine Bereinigung mit sich gebracht hat, die gerade psychologisch extrem zum Tragen kam. Dann kam das Erwachen, dann hatten wir die Rallye zu Beginn des Jahres. Es war nichts anderes als ein Ausbügeln dieser Delle. Wir können es eigentlich reduzieren auf drei entscheidende Faktoren. Und das sind Zinsen, das ist Trump und das ist Inflation versus Konjunktur. Das sind die drei Dinge, die wir uns vor diesem Hintergrund anschauen müssen. Unternehmensgewinne nach wie vor solide. Das Quartal, das abgeschlossen ist, jetzt reden wir ja fast schon über das nächste Quartal, waren bedeutend besser, als es viele befürchtet haben. Auf der Zinsseite, da sollten wir nochmal extrem genau darauf zu sprechen kommen, das ist eigentlich am Ende des Tages das, was zählt. Trump ist im Wahlkampf, Trump ist irrational wie nie zuvor. Zu China hat sich jetzt auch noch Mexiko dazu gesellt. Also mittlerweile ist es wirklich, also ich äußere, das wissen Sie, ich äußere mich selten politisch, aber das, was der Mann macht, ist also wirklich keine Politik, sondern das ist Kindergarten und solche Probleme werden am grünen Tisch gelöst und nicht durch immer weiter anziehende Schrauben, die am Ende des Tages überhaupt nichts nützen. Jeder weiß, dass Mexiko und USA sehr eng vernetzt sind und jeder weiß, dass solche Schritte wie diese Strafzölle auch definitiv der amerikanischen Wirtschaft, gerade dem Mittelstand der amerikanischen Wirtschaft, der Säule und der Basis extrem schaden und das muss auch mal wirklich in aller Deutlichkeit gesagt werden. Also irgendwann wird es aber so sein, dass, und das sehen wir ja auch, früher hat ein Tweet von Trump die Märkte auf die Achterbahn geschickt. Jetzt kommt langsam ein Gähnen dabei heraus, was am Ende des Tages bleibt, ist die Fed und die Zinsen.
Aber ja? Bevor wir zu den Zinsen kommen, würde ich ganz gerne nochmal schnell bei dem Thema Konjunktur bleiben, weil nicht nur die Tweets sind ja das, was Reaktionen auslöst, sondern eben auch die konkreten Maßnahmen. Also die Lage hat sich ja tatsächlich schon zugespitzt, was die Handelskonflikte, wie man ja inzwischen sagen muss, angeht. Das war auch schon Stimmungskiller. Also gerade wenn wir die letzten Wochen anschauen, wir sind wieder bei 12, waren davor unter 12 und zwar, weil eben genau dieser Handelskonflikt Stimmungskiller ist. Wir sehen das ja auch in den Konjunkturdaten. Gerade ganz aktuell deutsche Exportdaten 3,7% gefallen. Hat das nicht alles das Potenzial, die Kurse trotzdem nochmal nach unten zu ziehen?
Natürlich wird es die vielleicht zwischenzeitlich sogar nach unten ziehen, aber der DAX hat sich ja vom Dow komplett abgekoppelt. Das werden wir auch sehen bei unserem Musterdepot und wir werden es auch sehen bei der Entwicklung bei Nasdaq, SMI, DAX und Dow Jones. Das ist ja das Problem. Ich meine, wir haben ja eine Rallye im Dow gehabt über die gesamte Woche. Die hat der DAX, also das hat ihn komplett kalt gelassen. Gestern auch, der große Turnaround, kam die Meldung gestern Nachmittag oder gestern spät am Abend, kurz vor Handelsschluss, dass Trump in Mexiko doch eine Einigung suchen will. Ja, und ist der Dow Jones 250 Punkte explodiert. Das hat den DAX überhaupt nicht interessiert. Also das ist wirklich, jetzt sind wir gerade mal 50 Punkte im Plus. Also das ist also wirklich, wirklich lächerlich. Sie haben recht, natürlich würde sich das auswirken, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage, bei meiner Prognose, dass der Widerstand mittlerweile gegen Trump so groß ist, dass er sich das auch nicht leisten kann, gerade zumal der Wahlkampf beginnt. Es muss irgendwelche Lösungen hergeben und sie werden auch kommen. Die große Frage ist nur dann, wann und was in der Zwischenzeit passiert. Ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Und Fakt ist, der Trump will wiedergewählt werden. Seine eigene Aussage, der Dow bei 30.000, das will er haben, da ist aber noch ein ganzes Stück von entfernt. Er kann es schaffen und er wird es schaffen, wenn er endlich mal anfängt, Politik zu machen, denn der Mann kann Großes bewirken. Tut er aber nicht durch seinen Egoismus und durch das egozentrische Handeln. Das ist das Problem der Geschichte und Fakt ist aber auch, dass von der Demokratenseite herzlich wenig kommt und er würde einen sehr einfachen Sieg davon tragen, wenn es so bleibt, wie es ist, weil einfach keine, ja, es kommt kein Gegner auf ihn zu. Und das ist das Problem, was ich am meisten sehe, aber um in den eigenen Reihen klarzukommen, muss er liefern.
Sprechen wir über die Politik, die wirklich wichtig ist für die Börse, nämlich die Notenbankpolitik. Wir hatten Zinsfantasien aus den USA und die haben auf einmal die Kurse wieder beflügelt. Jetzt könnten Sie auf den Plan kommen und sagen, ist doch keine Überraschung, habe ich doch immer gesagt. Sie gehören schon länger zu denen, die sagen, statt weiteren Anhebungen, Zinsanhebungen in den USA 2019, wird es eher Zinssenkungen geben. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Die Fantasie ist da, aber noch ist es nicht so weit. Wie lange noch?
Ja, es gibt einige Zuhörer, mit denen ich einen E-Mail-Kontakt habe, sowohl positiv als auch negativ. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Sonst wäre ich langweilig, wenn ich nicht polarisieren würde. Und ich habe als einer der wenigen gesagt, wir werden keine Leitzinsen sehen, eher vielleicht einen Schritt nach unten. Und der Paul hat es brillant gemacht, indem er sich etwas Luft verschaffen hat. Und das ist genau der große, große Vorteil, den die Fed gegenüber einer EZB und gegenüber gerade hier in der Schweiz der Nationalbank hat. Denn hier sind wir schachmatt. Um Strafzinsen zu entgehen, wurde ein Investmentsegment geschaffen, was so zinssensitiv ist, dass weder die EZB und schon gar nicht die Schweizer Nationalbank die Chancen hat, die Zinsen raufzuschrauben. In Amerika hat man die Flexibilität behalten und natürlich ist es aber auch so, das sieht man zum Beispiel an den Ergebnissen der Banken. Amerika, hui, Europa, pui. Natürlich glänzen die Banken, also sei es Deutsche Bank, UBS, CS, mehr durch Strafzahlungen und Vergleiche und Rechtskonflikte als durch alles andere. Aber natürlich ist es auch so, dass man der Fairness halber sagen muss, dass wir auch hier mit einem Negativzins operieren. In Amerika ist es nicht der Fall, ganz abgesehen vom Kollektivversagen des Managements bei der Deutschen Bank, aber das lassen wir es momentan beiseite. Aber konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, die Zinsen werden wahrscheinlich ein Trippelschlittchen runtergehen. Man sieht es an den amerikanischen Obligationen, gerade die Midcaps, also die US-Midcaps, hier werden es Bigcaps, wir sprechen über AT&T, über eBay, über Barrick Gold, über Vodafone, über Kraft, über Electricité Française, über Petroleros de Mexico, über General Electric, über Ford, Glencore, all diese Dollaranleihen sind kollabiert, weil man sicher ein Zinsniveau eingepreist hat von vielleicht 4, 4,5% und in solchen Phasen übertreiben die Märkte ja auch. Und jetzt passiert genau das Gegenteil und man sieht natürlich, dass die Kurse dieser Obligationen massiv anziehen und die Renditen kollabieren. Schön für die, die es haben. Schön für unsere Kunden, die die im Depot haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar, dass durch diese Luft, die sich Fed geschaffen hat, bleibt eine große Flexibilität und deswegen ist für mich gar nicht so entscheidend, ob wir jetzt oder im Oktober raufgehen. Fakt ist, dass dieses Niveau langfristig eingepreist werden muss und das ist es noch lange nicht. Aktien sind auf diesem Zinsniveau in Amerika billig.
Wie ist es mit der EZB? Die hatten wir ja auch. Da gab es auch eine expansivere Meldung, nämlich dass der Moment, an dem man über Zinsanhebungen nachdenkt, so formuliere ich es jetzt mal, weiter in die Zukunft vertagt wurde. Und das kam ja nicht so gut an der Börse. Also hier deutet man das wohl eher als Problem.
Ja, man deutet es als Problem. Ja, es ist aber ein kurzes Momentum. Ich meine, wir sprechen von gestern auf heute. Also da können Sie nicht sagen, dass da irgendwelche Entwicklungen eingepreist werden. Und der Draghi, trotz aller Kritik, er ist transparent, er ist logisch, er ist plausibel. Da muss man schauen, wie sich das in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen entwickelt. Logischerweise ist ein langes Negativzinsniveau, das heißt also unter Null, ist noch gar nicht eingepreist. Und darum ist es definitiv klar, dass ich meine Aussage bekräftige. Es gibt keine Alternativen zu Aktien, wobei ich auch ganz klar sagen muss, das werden wir auch an unserem Musterdepot sehen, dass die Menschen, die sagen, mit Obligationen sei kein Geld zu verdienen, Unsinn. Es erfordert aber sehr, sehr viel Fachkenntnis, sehr, sehr viel Flexibilität und sehr, sehr viel Disziplin, um diese auch herauszufischen, um auch mit Obligationen vernünftiges Geld zu verdienen. Aber das sind Parkplätze, das sind Ergänzungen, die gehören aufgrund eines Risikoprofils eines jeden individuellen Kunden dazu oder Anlegers dazu. Man muss es genau lancieren, aber auch da gibt es Opportunitäten, aber es bleibt dabei, langfristiges Geld zu verdienen. Wie ich in meiner letzten Kolumne geschrieben habe, Tina lässt ihren Charme spielen, there is no alternative zu Aktien.
Da sprechen wir über den Aktienmarkt. Sie hatten die Entwicklung ja jetzt erneut als Rückkehr zur Normalität bezeichnet, die wir 2019 gesehen hatten. Wir sind wieder bei 12.000. So hatte ich ja mein Interview auch begonnen. Da standen wir in den letzten Jahren schon immer mal und die Marke ist hartnäckig. Ja, war auch immer hartnäckig, auch wenn sie nur psychologisch ist. Das möchte ich auch mal kurz noch betonen. Wir sind wieder da, wo wir im September, Oktober 2018 waren, also bevor dieser große Rücksetzer kam. Ist denn jetzt die Normalität wiederhergestellt aus Ihrer Sicht?
Die Normalität an der Börse erleben wird nie hergestellt sein. Wenn es so wäre, bräuchte es die Börse nicht. Wenn Emotionen keine Rolle spielen würden, dann bräuchten wir einen Computer und er könnte genau berechnen, was in Zukunft passiert. Emotionen, ich meine, stellen Sie mal vor, an der Börse treffen sich doch zwei Menschen mit einem komplett gegensätzlichem Interesse. Gegensätzlicher geht's ja gar nicht. Der eine will kaufen und der andere will verkaufen. Und genau da liegt auch die Faszination dass man es nicht berechnen kann. Man kann es nur bestimmen. Und wie gesagt, der Abschluss letztes Jahr war übertrieben. Das schnelle Comeback war ebenfalls übertrieben. Jetzt sind wir auf einem Niveau, wo man langfristig wieder planen kann, wo die Zinsen und Makrodaten in den Vordergrund kommen. Und das werden wir sehen. Und wie gesagt, ich bin kein Hellseher. Und für mich ist es wichtig, dass ich alle 7 Jahre im Aktiensektor das Geld unserer Kunden verdopple, wenn man die Dividenden reinvestiert. Und das ist die Entwicklung, die mich interessiert. Und alles andere ist zweitrangig.
Dann haben wir 2019 ja noch was, was wir in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst haben, nämlich jede Menge große und viel beachtete Börsengänge, Uber, Pinterest, Lyft und Co. Und kürzlich Beyond Meat, also nicht Tech, sondern Lebensmittel und ein Stück weit Lifestyle. Weiß gar nicht genau, wo man das einsortieren möchte. Veganes Fleisch klingt paradox, aber genau das ist es, was 2019 eben gewollt wird. Großer Hype, und zwar nicht nur das Produkt wird gewollt, sondern auch die Aktie. Viele Investoren drin, berühmte Investoren, Leonardo DiCaprio, Bill Gates und auch Sie. Sie sind auch dabei. Was gefällt Ihnen daran?
Also, dazu muss ich vielleicht sagen, vielleicht ganz kurz, doch, das würde ich doch gerne den Zuhörern zum Besten geben. Wir haben jetzt von allen Börsengängen die Finger davon gelassen, mit einer Ausnahme, und das ist genau Beyond Meat. Vielleicht eine Frage schon mal vorab an viele Zuhörer. Sie sind nicht in allen Depots. Sie ist auch nicht im Musterdepot drin, aufgrund dessen, dass man da sehr schmal agieren muss. Aber wir sind eingestiegen, das ist richtig, und wir sind aus einem Grund eingestiegen. Klassifizieren wir das bitte in zwei Teile. Ich fange mit dem Negativen an. Was im Moment kein Analyst schreibt und wo ich mich auch im Moment noch nicht so damit auseinandersetzen konnte, nicht weil ich es nicht wollte, sondern weil es schwierig ist, das Ganze zu recherchieren, es ist die Rohstoffbeschaffung. Beyond Meat ist, also wie gesagt, wir fangen jetzt mit dem Negativen an. Die Burger und die Fleischderivate, die werden gemacht aus Erbsen und aus roter Beete. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob auch bei dem entsprechenden Wachstum definitiv genug Rohstoffe vorhanden sind. Das ist für mich das Negative Nummer 1. Das Negative Nummer 2 ist, die Aktie ist sehr teuer und sie ist also wirklich mehr als stattlich bewertet. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das, was auf der Negativseite steht. Das war's aber auch schon mit der Negativseite. Jetzt kommen wir zu dem Positiven. Megatrend, Mega-Hype, Mega-Momentum. Vegan ist in, die Produkte sprechen sehr, sehr viele an. Das ist ganz klar. Es ist eine Lifestyle-Aktie. Zweitens, Leerverkäufer wurden aus dem Markt hinausgeprügelt, und zwar mit einer brachialen Gewalt, wie ich es noch selten gesehen habe, dass Leerverkäufer bei einem Newcomer so, wie auf Deutsch gesagt, auf die Schnute bekommen haben. Die Leihgebühren sind exorbitant geworden und vor allen Dingen hat man Angst genau davor, was gestern passiert ist. Gestern nachbörslich kamen die Zahlen, Aktie ist 20% gesprungen. Phänomenal, wo sie im Vorfeld schon gut gelaufen ist. Aber natürlich, die Entwicklung der operativen Marge, dass die Break-Even laufen dieses Jahr, der Umsatzanstieg, ich weiß es nicht genau, 200% auf ein Quartal gesehen, das ist natürlich phänomenal. Und mich erinnert es, erinnern wir uns bitte mal zurück und drehen die Uhr zurück, und ich sage nur Starbucks, ich sage nur McDonald's. Ich sage an die, die sich vielleicht noch erinnern können, Green Mountain Coffee, die Pioniere, die wurden aufgekauft von Jacobs, die ebenfalls die Pioniere der Coffee Cups waren. Das alles sind Geschichten, die einen riesen Erfolg hatten, und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Beyond Meat in diese Fußstapfen treten kann. McDonald's Fantasie ist im Spiel, dass die Burger vertreiben wollen. Eigene Ketten sind im Gespräch, jetzt kommen schon Würstchen an den Markt und so weiter. Also das Wachstumspotenzial ist immens. In Deutschland waren sie im Lidl in einer Versuchsphase innerhalb von 2 Stunden ausverkauft. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Investoren, die dabei sind oder die investieren wollen, sollen keine sehr großen Positionen kaufen. Sie sollen versuchen, mit Abstauberlimits zu arbeiten, denn die Aktie wird natürlich volatil sein und volatil bleiben. Die Aktie wird natürlich, und das muss man auch ganz klar sagen, irgendwann mal wieder die Leerverkäufer hervorkommen, kitzeln, wenn die Leihgebühren bezahlbar sind, und deswegen wird diese Aktie volatil bleiben. Nichtsdestotrotz, wir bleiben dabei, wir werden sie noch etwas zukaufen, wir werden Rückschläge nutzen zum Kauf, und ich persönlich kann mir vorstellen, dass diese Reise noch sehr, sehr, sehr weit gehen kann.
Vielleicht auch was fürs Musterdepot. Sie hatten jetzt gesagt, es ist bisher nicht im Musterdepot dabei, aber auch das haben Sie gesagt, das, was viele Analysten jetzt erwarten, es geht nicht in einem Strich jetzt nach oben mit der Aktie, es wird Rücksetzer geben. Können Sie sich vorstellen, das vielleicht auch ins Musterdepot einzukaufen?
Das Musterdepot, schauen Sie mal, das Musterdepot, ich weiß es aufgrund der Reaktionen von den Zuhörern, dass dieses Musterdepot sehr stark beachtet wird, das freut mich sehr, und ich muss mit diesem Musterdepot, muss ich ganz klar wie mit rohen Eiern agieren, denn ein Fehlschlag, wir sind nicht sehr breit diversifiziert, und das kommt da wirklich schon sehr, sehr, sehr genau darauf an. Das zweite ist das Musterdepot, und das war ja die Order, ist ein ausgewogenes Depot, und in ein ausgewogenes Depot in dieser Größe gehört diese Aktie nicht rein. Punkt. Wir haben einen spekulativen Kauf getätigt und das ist vertretbar. Das werde ich gleich nochmal zum Besten geben. Aber wie gesagt, in das Musterdepot. Im Moment ist die Aktie zu jung, um es ins Musterdepot reinzutun. Denn wenn es dann eine Bauchlandung gibt, würde es ein Loch reißen. Das wäre schwer wieder zu stopfen. Also unverantwortlich. So interessant ich die Geschichte finde. Nein, für das Musterdepot wäre es unverantwortlich. Wie gesagt, es ist zu schmal aufgestellt.
Ja, dann nehmen wir das Musterdepot doch gleich noch mit rein. Was hat sich da getan? Wie sieht's da gerade aus?
Also unser letzter Neuzugang ins Depot beginnen wir direkt mit einem Paukenschlag. Das ist die Powercell, die schwedische Wasserstofffirma. Aufgrund der Kooperation mit einigen deutschen Unternehmen ist jetzt seit Kauf plus 34%. Dann haben wir die Basler Versicherung. Um den Zuhörern nochmal das klar zu sagen, immer Dividenden, die fließen mit ein, also wir thesaurieren dieses Depot. Also Powercell plus 34%, Basler Versicherung plus 17%, Geberit plus 1%, die Kardex plus 30%, die Sensirion minus 30%, die VAT minus 15%, die Zürich Versicherung plus 17%. Die Swiss Re plus 15% und die Swiss Life plus 26%. Jetzt kommen wir zu den Obligationen und das ist doch schon erstaunlich, diese Entwicklung, die genau das widerspiegelt, was wir vorher diskutiert haben. Teva plus minus 0, die Kraftwerke Lindt plus 23%, die Helvetia plus 5%, die VTB plus 3% und die Gazprom wurde ausbezahlt vor 2 Wochen. Die haben wir abgeschlossen mit einem Plus von 8%. Das bedeutet eine laufende Rendite für dieses Depot von plus 9,6%. Wenn mir nicht alles täuscht, ist das der Höchststand. Jetzt kommen wir zu der Benchmark. Wir haben im DAX immer gegenüber dem 22. Januar 2018, der Höchststand, wie auch das gesamte Depot selbstverständlich, der DAX minus 12%, der SMI plus 1%, der Nasdaq plus 2% und der Dow Jones minus 3%, macht unsere Vergleichsbenchmark mit einem Minus von 3%. Gegenüber dem letzten Interview ist unsere Performance von plus 6,9 auf plus 9,6 gestiegen versus die Benchmark von plus 0,7 auf aktuell minus 3% performt hat, bedeutet, dass wir momentan seit Auferlegen des Musterdepots eine Outperformance gegenüber unserer Benchmark haben von 12,6%.
Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.